Click and Rush Episode 17. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok, auf Blue Sky und sonst auch theoretisch zu kriegen. Irgendwo, irgendwie.
Ich auch. Und mein Name ist Joachim Hebel. Ich bin auf denselben Plattformen aktiv wie Uli. Und mir wurde letztens erst gesagt, dass unser Intro für sehr viel Belustigung sorgt. Von einem gemeinsamen Kumpel ist mir das gesagt worden. Deswegen, vielleicht müssen wir uns wirklich mal was Neues überlegen. Vielleicht irgendwann mal. Oder wir lassen es so und es wird Kult. Wer weiß.
Es ist schon Kult.
Ich glaube auch.
Was gibt's denn da zu lachen?
Ich weiß es nicht genau. Aber ein gemeinsam befreundeter Restaurantbesitzer, wenn du verstehst, wen ich meine, hat gemeint, er hört sich immer an und muss sich immer kaputt lachen, weil er konnte es Wort für Wort nachsagen.
Ja, das ist ja die Idee dahinter.
Ja.
Meine Güte. Gut, heute habe ich nichts über Inter Miami zu berichten. Es ist Off-Season. Off-Season. Kann dir aber sagen, dass ich inzwischen zwei Leute beauftragt habe, mir die Meisterkappe aus Miami mitzubringen. Die werde ich dann hier auch auftragen, sollte ich sie bekommen. Vielleicht mache ich das auch gleich noch. Parallel mal nachfragen, wie es steht. Ob ich schon Chancen habe.
Da bin ich übrigens auch gefragt worden, was dieser Scheiß soll. Warum jetzt Inter Miami da reinkommt. Aber okay.
Passiert halt.
It is what it is.
Gibt's noch Nachträge zu Sydney Sweeney? Hat dir jemand geschrieben?
Nein, aber meine beste Freundin hat mir erklärt, wer das ist. Aber ich habe nicht aufgepasst, wenn ich ehrlich bin.
Das Dramatische ist, dass mir seit dem Podcast jetzt andauernd in den Algorithmus irgendwas reingespielt wird.
Nee, das hat mit dem Algorithmus nichts zu tun, sondern die Frau ist der Algorithmus, die ist überall.
Eher seltsam, dass...
Ja.
Dass das seither passiert. Aber gut, ich habe sie natürlich auch gesucht, daher mag das auch noch damit zusammenhängen. Letzte Folge vor Weihnachten. Wir nehmen auf am Montag, also noch vor dem Monday Night Game, das du kommentieren wirst. Das wird euch jetzt nur vorkommen wie die Matrix, weil wenn ihr das hört, dann ist das Spiel schon gelaufen und man hat dich schon gehört.
Aber ist das nicht live? Ist das etwa nicht live? Ich dachte, das wäre live.
Und dann gibt's noch auch EFL Cup. Das, der Nachzügler im Viertelfinale am Dienstagabend, das mache ich dann auch noch. Das wird hier ebenfalls nicht Beachtung finden. Aber wir können logischerweise das tun, was jetzt so in der Liga passiert ist und dergleichen mehr. Und es war ein Wochenende, das jetzt nicht die ganz, ganz großen Themen aufgeworfen hat, aber logischerweise ein paar. Womit wollen wir denn beginnen? Wahrscheinlich mit der Aktualität. Macht vermutlich einigermaßen Sinn. Liverpool ist Fünfter inzwischen wieder, nachdem sie 6-mal in Folge nicht verloren haben in allen Wettbewerben. Das kann man vielleicht mal positiv sagen. Die haben grundsätzlich das Gröbste wahrscheinlich hinter sich. Haben aber jetzt, so wie es halt ist, wieder einen Ausfall zu beklagen. Alexander Isak nämlich hat es erwischt. Weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast. Da wird jetzt auch diskutiert auf der Insel, ob es möglicherweise sogar eine rote Karte sein sollte gegen Van der Ween, der gefoult hatte. Das finde ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Also das finde ich sogar überhaupt gar nicht. Aber zumindest, also auch da, es gibt jetzt ganz unterschiedliche Diagnosen. Es sei kein Kreuzbandriss, aber man befürchtet trotzdem laut The Athletic einen monatelangen Ausfall jetzt wieder bei Isak. Das sah schon nicht gut aus, wenn ich ehrlich bin, innerhalb des Spiels. Ist aber wohl noch schlimmer sogar als zunächst befürchtet. Was machen wir draus? Also zwei Perspektiven. Einmal die des Spielers. Das ist wahrscheinlich so mehr oder weniger Rückfall in alte Zeiten. Und auf der anderen Seite Liverpools Perspektive.
Ja, mehrere Ebenen. Also einmal Isak, für den tut es mir natürlich leid, weil er gerade auf dem Weg war, besser zu werden, reinzukommen, überhaupt mal reinzukommen, anzukommen, wie auch immer. Und wir haben ja schon gesagt, das ist dann die nächste Ebene. Wahrscheinlich hat man sich EKTK überlegt, weil Isak sich irgendwann mal verletzen wird, was wir jetzt sehen, dass er sich verletzt hat. Also auch das ist eine Ebene, die klar, also dass es so kommt, ist dann natürlich bitter, weil es ja wirklich mit Fremdeinwirkung des Gegenspielers ist. Und damit kann man nicht rechnen. Man kann vielleicht damit rechnen, dass sich jemand vielleicht so, also man weiß, Alexander Isak hat vielleicht eine Muskulatur, die anfällig ist zum Beispiel. Nur, dass jemand dann so sich verletzt, ist natürlich immer bitter und das kannst du nicht einplanen, weil es könnte ja jedem anderen Spieler auch passieren. Es hätte ja jeder Spieler, andere Spieler dann auch irgendwie umknicken können oder wie auch immer. Das mal. Und dann natürlich auch Micky van der Veen muss ich auch mit reinnehmen, weil der mir in den letzten Wochen einfach zu aggressiv ist. Der ist in seinem Auftreten sehr aggressiv. Der ist, hat, also weiß gar nicht mehr, was für ein Spiel es war, ich glaube gegen Fulham, als er sich den Gegenspieler quasi packt und am Hals packt, so mehr oder minder. Das ist des Öfteren jetzt mir aufgefallen, dass der, ich weiß nicht, was der momentan hat, ob der irgendwie gefrustet ist. Ich meine, gibt der Thomas Frank die Hand nicht, dann die Geschichte gegen Bodø Glimt, als er richtig ausgeflippt ist, mehr oder minder. Dann jetzt diese Geschichte wieder in dem letzten Spiel, ich glaube, es war sogar gegen Fulham, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann jetzt auch noch hier dieses Foul. Also der wirkt mir momentan ein bisschen überaggressiv und dann ist es so ein Potpourri aus allem. Ja, das ist natürlich bitter für Isak, ist mir zu viel von Van de Feen momentan und Liverpool Pech hat, einen teuren Spieler verloren zu haben, einen oder zumindest mal vorübergehend verloren zu haben, aber halt immerhin noch einigermaßen Glück zu haben, dass Ekitike halt dann da ist.
Ja, es klingt jetzt so blöd, was ich gleich sagen werde. Und natürlich haben wir auch noch gar nicht gesehen, was die beiden so, also zumindest so richtig miteinander machen können. Die haben zweimal zusammen begonnen, jeweils in der Champions League. Naja, ehrlicherweise, was seither passiert ist, wobei ich das Interspiel wahrscheinlich fast sogar rausrechnen wollte, weil beide einfach andere Dinge zu tun hatten. In der Premier League haben sie höchstens minutenweise zusammengespielt, aber nie zusammen begonnen. Ich dachte, Ekitike wird das erste Mal über 90 Minuten spielen. Es war natürlich eigentlich dann auch ganz glücklich, dass man den jetzt in der aktuellen Konstellation immer hat leicht schonen können, um Isak dann die Minuten zu geben. Und das hätte man sicherlich langsam, aber sicher gesteigert und es dann auch für Szenarien oder zum Teil auch sicherlich generell mit beiden zusammen zu probieren. Irgendwie ist aber alleine, weil er jetzt getroffen hat, vielleicht und weil aber auch auf der anderen Seite Ekitike jetzt 5-mal in 3 Spielen getroffen hat und einfach herausragend ist mitunter in diesen Wochen. Also nicht, dass man sich freut bei Liverpool, aber zumindest auf eine komische Art und Weise spart man sich jetzt eine Diskussion, die es gegeben hätte. Beide zusammen, mal Isak für Ekitike, das hätte es ja jetzt in diesen Tagen speziell gegeben. Ist ja logisch, dass man irgendwann einfach mal mit Isak begonnen hätte und Ekitike auf der Bank gelassen hätte, was natürlich überhaupt gar keinen Sinn macht, so wie der im Moment drauf ist. Das heißt, wenn eine Verletzung zu einem günstigen Zeitpunkt kommen kann, dann vielleicht irgendwie diese, wenngleich ich dann auch schon wieder, nachdem ich die Worte gesagt habe, auch weiß, gerade weil jetzt sehr viel gespielt wird, hätte man sicherlich diese Optionen der Rotation auch gerne gehabt. Cody Gakpo, so habe ich es mir sagen lassen, zumindest dem geht's wohl besser, als man gedacht hat. Das war ja eigentlich vielleicht ein Januar-Thema, der wird aber wohl demnächst zurückkommen, scheint sogar schon eine Option zu sein für jetzt dann das nächste Spiel, also nach Weihnachten direkt. Ansonsten wird es nämlich dann auch schon ein bisschen dünn tatsächlich bei Liverpool. Aber klar, wie du es gesagt hast, bislang ist die Zeit Isaks und es mag auch vielleicht zusammenhängen, ein ständiges Nachlaufen. Keine Vorbereitung, spät eingestiegen, spät gekommen, so wie es dann häufig so ist, dann werden Dinge zwangsweise fast schon gerusht. Muss ja so sein, dass er überhaupt dann spielen kann. Ich habe auch immer gesagt, der muss fast glücklich sein darüber, dass Florian Wirtz überhaupt gar nicht funktioniert, weil so hat der die Schlagzeilen abbekommen und nicht so sehr Isak, weil ansonsten wäre das, glaube ich, nämlich schneller ein Thema geworden. Und auf der anderen Seite auch, dass Ekitike halt so stark funktioniert und ablösemäßig ungefähr in den Gefilden ist. Ansonsten wäre es ein größeres Problem geworden. Aber ja, muss einem natürlich leid tun für Isak, das ist ja klar.
Ja, also auf jeden Fall. Gerade weil er jetzt eben gerade ja einigermaßen reinkommt. Das ist immer schwierig, wir haben sagen es immer wieder, neues System, neue und so weiter und so fort. Er kennt die Spielchen und dann gerade mal so einigermaßen die ersten Tore erzielt und kommt langsam und dann passiert genau das. Es ist einfach super bitter und wie gesagt nochmal, ich glaube es ist schon frustrierend genug, wenn jemand einfach sagt, hey Trainer, mir tut mein Oberschenkel weh, ich glaube da ist was und dann kommt raus, er hat was. Nur ich glaube, es ist noch schlimmer, wenn du einfach siehst, dass es eine unfaire Aktion war, Punkt, und ein Foul war. Das glaube ich tut, das ist glaube ich noch schlimmer, weil du eben sagst, der ist sowieso schon anfällig und dann passiert das auch noch.
War in jedem Fall ein crazy Spiel und damit wechseln wir auch irgendwie die Perspektive des Gegners mit reinzuholen, weil, und das hat mir ein Zuschauer, vielen Dank, geschrieben, letzte Saison war es genau andersrum. Da hat Liverpool das Spiel, nee, nicht letztes Jahr, unter Klopp, letzte Saison unter Klopp, so, vorletztes Jahr, hat Liverpool das Spiel zu 9 beendet und Tottenham hat am Ende 2-1 gewonnen. Diesmal war es genau andersrum und das war ein Spiel, das ist so seltsam, dass Tottenham zu 9 besser war als zu 11, das ist schon mal komisch, obwohl es, also ein bisschen überspitzt formuliert, obwohl es eine halbe Stunde lang echt gut war, dann kommt Xavi mit einem saudummen Ding, wie ich finde, und dann kommt Cristiano Romero mitten rein in eine Phase, als ich schon dachte, Liverpool hätte längst das 3-0, vielleicht sogar das 4-0 machen müssen, logischerweise, weil sie zu 11 sind gegen 10, kommt Romero mit einer zweiten gelben Karte wegen einfach nur einer Undiszipliniertheit ums Eck und sind weit vorne dabei für die dümmsten zwei Platzverweise der Saison, aber der zweite ist definitiv der dümmste aus meiner Sicht. Also das darf einem Kapitän, einem erfahrenen Spieler niemals passieren. Wir wissen, dass es Romero immer wieder passiert, aber es darf halt nicht passieren. Und das ist schon Wahnsinn.
Ja, aber ja, auch das Aggressivling, das passiert halt. Und vor allem auch gerade bei dem ist ja auch immer, ich glaube, wenn man sich mal ansieht, ist immer in diesen Spielen, in denen es halt wirklich Knopf auf Spitze ist, wo du dir wirklich denkst, okay, oder halt einfach so, du dir denkst, da, okay, die haben sich bestimmt 3 Wochen auf dieses Spiel im Kopf vorbereitet. Das sind immer diese großen Spiele. Das will ich damit sagen. Und das ist einfach schon sehr, sehr witzig, dass es immer da passiert. Und ja, ich werde überhaupt diese Abwehr da hinten, momentan verstehe ich sie nicht, weil Van de Ven, den habe ich so gelobt, der war letztes Jahr einer der Besten der Liga, ist dieses Jahr einfach fahrig und Romero, ja, ist ja sowieso immer jemand, der sich halt von solchen Dingen einfach anstecken lässt und das ist auch nicht gut. Deswegen, ja, es ist momentan einfach eine wilde Phase für beide Enden.
Dazu kommt noch Vicario, der ja auch extreme Kritik abbekommen hat, vielleicht auch ein wenig zu Recht, nachdem er gegen Nottingham Forest die Woche davor schwierig die Bälle angeliefert hat. Generell wirkt er momentan einfach ein bisschen verunsichert.
Die Fulham-Geschichte.
Ja, genau. Also insgesamt sind es ja eh schon, er hat die meisten individuellen Fehler vor Gegentoren, was natürlich kein gutes Bild abgibt und gab jetzt auch schon wieder Diskussionen, ob nicht vielleicht Kinski rein soll. Nach allem, was ich weiß aus Tottenham, ist das überhaupt gar keine Überlegung und es macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe das auch im Spiel erklärt, nur um auch das einmal nur glatt zu ziehen. Wer jetzt Vicario aus dem Tor haben will, der hat nicht ganz genau fokussiert aufgepasst, weil der hat die zweitmeisten verhinderten Expected Goals, nur Emi Martinez ist 0,2 stärker als er im Moment und der hat sie in der Saison des Öfteren schon so gerettet und da muss man ihm, finde ich, auch mal mit Ball am Fuß eine schwächere Phase zugestehen. Der ist kein Weltklasse-Fußballer, aber ich finde schon, dass er einer sein könnte und kann und das ist immer noch ein vergleichsweise junger Torhüter. Deswegen ist das aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatz. Man muss ein bisschen bei Tottenham, glaube ich, um alles zu verstehen, da muss man auch echt dranbleiben. Also Woche für Woche muss man wirklich dranbleiben, um zu verstehen, was da gerade abgeht. Weil aber das ist normal, das ist die Definition eines Prozesses. Mir gefällt nämlich Jed Spence auf links eigentlich ganz gut. Zumindest was so die Energie betrifft. Auf der rechten Seite über Porro, ich will es jetzt nicht strapazieren, weil das habe ich einmal schon in aller Deutlichkeit hier gesagt, das hat sich auch nicht verbessert. Mein Problem, was ich bei Tottenham gerade habe, ist weiterhin, dass das mit Ball vergleichsweise planlos wirkt. Das heißt, sie sind viel auf so Hustle-Stats und Co. Angewiesen. Ich check immer noch nicht, was die Idee sein soll auf dem linken Flügel. Da ist ein bisschen was mit Odobert passiert. Den finde ich für das Alter, das er hat, immer noch zu roh. Ich check, worum es gehen soll, unprätentiös und so weiter, aber am Ende ist es mir zu wenig Produkt bei dem jeweils und dann gibt es diverse Möglichkeiten. Ich finde Brandon Johnson seltsamerweise fast oft ausgespart, der mir nämlich eigentlich ganz gut gefallen würde. Colomani hat es mal gemacht, hat nicht funktioniert. Xavi ist für mich auf der 10 besser, aber da müssen wir uns jetzt erstmal keine Gedanken machen, weil der wird 3 Spiele fehlen. Was natürlich noch viel bitterer ist, gerade als er dabei war, sowas wie ein Mini-Momentum aufzubauen, hat er sich jetzt selber quasi rausgenommen aus der Gleichung, mitten jetzt in der Phase, in der du den am meisten brauchen würdest. Das ist natürlich auch bitter. Und wir dürfen nicht vergessen, da fehlt immer noch Solanke, da fehlt immer noch Kulusevski, da fehlen immer noch Maddison, also die besten, die kreativsten Offensivkräfte, beziehungsweise in Solankes Fall natürlich der Beste, was das Pressing betrifft, die fehlen. Richarlison ist streaky weiterhin, der kommt dann plötzlich rein und dann sieht es einmal so aus, als der ganze Welt verändert. Aber Kudus ist mal so, mal so. ich, auch da gibt's ja oder gab's ja auch schon Diskussionen. Ich habe logischerweise nochmal versucht, auch vor dem Spiel rauszufinden, wird denn diskutiert oder wird nicht diskutiert. Und ich finde eigentlich ganz spannend, was man da rausbekommt. Es ist nämlich, also das aktuelle Board ist ja, wie ihr wisst, so ein quasi Interimsboard. Vinay muss da erstmal so richtig ankommen bei Tottenham. Der ist natürlich nach außen hin noch gar nicht existent. Die Lewis-Familie ist wohl näher dran denn je an dem ganzen Konstrukt. Trotzdem ist es so, dass die alten Leute noch gewisse Einflüsse haben. Also sei es jetzt anhand der Medien, dass man denen natürlich noch gewisse Dinge spielt, als auch. Und viele Unruhen scheinen wohl auch von da zu kommen. Muss ich jetzt vorsichtig sein, weil es nur eine Quelle ist. Also es ist nicht bestätigt, aber es scheint ein paar durchaus auch Störfeuer noch von der alten Administration zu geben, wohingegen die neue noch überhaupt gar keine Möglichkeiten sieht oder auch überhaupt das als sinnvoll erachtet, sich irgendwie anderweitig zu äußern. Paratici als auch Johann Lange sind ja sowieso eher zurückhaltend, also vor allen Dingen Lange ist ja eher zurückhaltend und es gibt auch noch gar keine Gründe. Die sind sich intern vollkommen darüber im Klaren, wie diese sportliche Situation einzuschätzen ist. Die könnte besser sein, die könnte aber auch viel schlechter sein, finde ich. Und die Tabellensituation lässt das nicht zu, dass man jetzt großartig positiv darüber spricht. Ich habe es aber die letzten Wochen auch schon gesagt. Vieles von dem, was Thomas Frank da versucht, verstehe ich. Die Ausführung ist nicht gut genug, okay, aber ich verstehe vieles davon und kann auch vieles davon erklären. Und deshalb habe ich überhaupt keine Panik. Und ich finde, das sollte man auch nicht haben als Tottenham-Fan. Ich habe das im Spiel auch so formuliert. Es ist wieder die Zeit, so wie es zu sein hat bei Tottenham. Es gibt immer nur die einen, die sind voll für den Trainer und die anderen sind voll dagegen. Und ist nicht gesund, diese Situation. Aber so ist sie schon wieder, glaube ich. Und ich bin immer noch, wenn ich mich für ein Lager entscheiden müsste, pro Frank. Ich glaube weiterhin, dass man dem die Zeit geben muss, das auf den Weg zu bringen.
Ja, grundsätzlich ja. Wir schreiben halt auch, also ich merke das halt einfach schon, dass die Leute einfach irgendwie auf den Stühlen stehen und es eben einfach nicht mehr ansehen können. Auch die Art und Weise, das muss ich auch sagen, weil er halt auch, ich hätte gedacht, dass er. Es gibt also Trainer, die traust du dich nicht anzupinkeln. Ich glaube zum Beispiel bei Mikel Arteta, da weißt du ganz genau, oder bei Pep Guardiola, du kriegst einfach was zurück oder der lässt dich so abschmettern, dass du dir irgendwie denkst, oh, ich lass es lieber bleiben. Auch Jürgen Klopp war so jemand, die lassen nur 30% Kritikrahmen zu, einfach ob ihrer Art. Und ich dachte, dass Thomas Frank, weil er so ein sympathischer Typ ist, auch besser davonkommen würde. Das ist aber nicht der Fall. Sondern der wird, kommt bei den Medien überhaupt nicht gut weg, sondern der wird, die Medien trauen sich, den wirklich Woche für Woche auf den Pressekonferenzen mit Schmutz zu bewerfen und ihn einfach auszusaugen, was er jetzt momentan gerade denkt und fühlt. Und das ist krass. Plus, ich habe jetzt auch gerade, weil ich ja gerade schon in der Vorbereitung zu Fulham lese oder bin, schon gelesen, dass sie halt an Marco Silva baggern ohne Ende. Und das ist ja nicht das erste Mal. Und das ist halt dann schon gefährlich, wenn du dann dir überlegst, dass das schon sowas im Umkreis rumschwebt und so weiter und so fort. Da bin ich dann schon gespannt, was passiert, ob was passiert. Mein, klar, die Gerüchte gibt's immer. Aber es ist schon eine Situation, die jetzt nicht lustig ist. Es ist noch nicht so wie bei Ainge am Schluss. Aber es ist, das ist ja das große Problem. Es gab bei Ainge halt einen guten Start. Und der, glaube ich, hat viele Leute oder vielen Leuten das Gefühl gegeben, das kann wieder so werden. Bei Thomas Frank war es halt von Beginn an so, dass man sich dachte, oh, es funktioniert nicht. Plus dann, dass die Spieler dies, das, jenes, dass die Fans den Trainer beschimpfen, dass die Fans die Mannschaft beschimpfen und die Spieler dann sich selber schützen müssen, den Trainer schützen müssen, der Trainer sich selbst schützen muss, die Medien den Trainer bewerfen, plus es schon Nachfolgegerüchte gibt. Es ist, und die Ergebnisse halt nach wie vor nicht stimmen. Es gibt halt momentan wenig Positives, außer dass man eigentlich ja sagt, eigentlich gehört Tottenham da oben hin, eigentlich haben sie viel Geld ausgegeben, eigentlich ist Qualität da. Das sind die einzigen Punkte, bei denen, und eigentlich ist Thomas Frank ja ein cooler Typ, das kommt noch dazu. Aber es ist halt sehr, sehr viel Konjunktiv und es ist alles sehr, sehr viel Hochrechnung. Und deswegen kann ich verstehen, dass der ein oder andere halt einfach sagt, ja, also mir gefällt das hier jetzt momentan nicht so.
Ist natürlich brutal verführerisch, weil er ist halt ein Levy-Mann, ne? Der Letzte. Der wird für immer in die Geschichte eingehen als der Letzte, den Daniel Levy quasi noch durchgeboxt hat. Und das wohl auch wirklich alleine, mehr oder weniger. Also schon natürlich unter Berücksichtigung, über Lange, bla bla, alles klar, aber schon, es war schon ein klarer Wunsch von ihm. Insofern natürlich verführerisch, dass man sagt, naja gut, Wiener steht vielleicht nicht so drauf, weg damit. Kann schon sein. Auf der anderen Seite hört man schon halt auch, und das kann man recht klar sehen, dass Thomas Frank von Anfang an halt nichts Öffentlichkeitswirksames getan hat, sondern er hat genau getan, was er immer tut. Er hat sich jeden Einzelnen zur Brust genommen, er hat sich jeden aus dem Vereinsstaff, da gibt es immer so einen morgendlichen Lauf, ist jeder beteiligt, da ist jeder angehalten, auch hinzukommen, da spricht er offensichtlich sehr, sehr viel, bevor dann der Arbeitstag so richtig losgeht, mit allen wohlgemerkt, das kommt super gut an, die einzelnen Spieler werden viel, viel mehr mit einbezogen, gehört, generell mit ihnen gesprochen, als das unter Ainge der Fall gewesen ist, also dieses Man-Management, was man ihm ja immer als äußerst positive Eigenschaft nachgetragen hat, zu Recht auch, finde ich, das scheint schon zu greifen, aber wie du sagst, eben immer wieder eingerissen von natürlich Spielen, die halt einfach auch nicht funktionieren. Also Nottingham ist, geht natürlich so nicht. Low Level sozusagen. Und das ist eigentlich aber das, was es so gemein macht, weil der Dezember ist bis zum Spiel gegen Nottingham eigentlich gut, nicht super, aber gut, sowohl was die Resultate auch als auch die Fortbewegungen betrifft. Dann kommt halt dieses furchtbare Nottingham-Spiel, das so nicht zu akzeptieren ist. Und dann kommt halt so eine Leistung, da kann jetzt beileibe Thomas Frank nichts dafür, wenn die zwei da völlig durchdrehen. Und trotzdem zeigt die Mannschaft dann ja Charakter hinten raus. Und Liverpool hat, by the way, also die Schleife möchte ich auch noch mal einmal schnell machen. Liverpool hat fast Panik bekommen am Ende, dass sie das Spiel dann verlieren. Und dann wäre es natürlich richtig hässlich geworden. Das ist ja, also es war ein Spiel, das offensichtlich irgendwie den Zahn der Zeit getroffen hat. Ich bin wahnsinnig viel in Medien zitiert worden darüber. Und ich habe wie schon lange nicht mehr Zuschriften von euch bekommen. Die allermeisten waren cool und wollten diskutieren oder halt ihre Meinung sagen, und dann waren aber, ich glaube bei dir war es auch so ähnlich am Wochenende, dann waren wirklich auch überdurchschnittlich viele dabei, wo ich mir echt gedacht habe, sag mal, also einer von einem Vereinsaccount derart respektlos, den habe ich jetzt auch geblockt, weil es mir zu blöd ist, so wirklich von der Seite so dämlich mir zu kommen, das hat mich ein paar Mal richtig genervt. Und dann kam auch noch die Frage, ja, was sagst du denn zum Arsenal-Elfmeter? Alter, was weiß ich? Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ja, du wirst mir nicht erzählen, dass du das Spiel nicht gesehen hast. Ich hab's nicht gesehen, weil ich, also das muss, also deswegen sage ich es einfach nur, wenn ich bis 21 Uhr circa arbeite am Samstag und am nächsten Tag schon wieder um 14 Uhr fix fertig vorbereitet da sein muss, dann geht das halt nicht. Dann muss man manchmal den Montag dafür nutzen, gewisse Szenen nachzugucken, oder das wird bei dir auch nicht anders. Das hat mich einfach nur geärgert. Deswegen wollte ich es einmal los.
Ja, vor allem, also, das ist ja auch nur mal für euch, das glaube ich für euch ganz, ganz interessant. Ich glaube, ich kriege da am meisten Reaktionen immer drauf, wenn wir ein bisschen Einblick geben. Manchmal ist es auch so, ihr, ja, keine Kritik, um Gottes Willen, ihr schaut das Spiel und schreibt mir, manchmal schreiben mir Leute unterm Spiel so quasi, hey, krass, was sagst du denn, war das ein Foul? Ich schaue das Spiel manchmal auch nicht, weil ich logischerweise dann einfach was anderes zu tun habe, eben, wie gesagt, vorbereiten auf morgen, oder halt einfach mal auch mal 3 Minuten ohne Fußball brauche, weil ich ja sowieso, für euch ist es am Wochenende logischerweise, sind es 2 Stunden, die ihr euer Team anschaut, vielleicht im Schnitt dann 3, weil ihr noch andere Spiele anschaut, wie auch immer, aber für mich ist es natürlich ein 8-Stunden-Tag, ein 12-Stunden-Tag teilweise, weil ich halt einfach da sitze, das Spiel vorbereite, den nächsten Tag schon vorbereite. In der zweiten Liga, werdet ihr wahrscheinlich nicht wissen, aber da sollst du immer mit den Trainern telefonieren, ich telefoniere immer noch mit dem Journalisten, bla 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 bla. Das heißt, du hast dann schon Telefon, 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 Fußball, 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 dann schaust du ein Spiel, dann machst du dein Spiel und so weiter und so fort, du musst ja auch immer eher da sein, du bist dann meist noch ein bisschen länger da, musst vielleicht, ich hatte Goal Rush am Samstag, da musst du dann Zusammenfassungen der anderen Spiele, die in der Goal Rush drin war, auch noch machen, das heißt, ich bin schon nochmal 1,5 Stunden länger da oder 1 Stunde länger da, das heißt, so viel, und dann, wenn das Arsenal gegen Everton spielt am Abend, dann schaue ich es mir nicht mehr an, weil ich einfach mal froh bin, vielleicht 3 Minuten einfach mal vorm Fernseher zu sitzen oder vielleicht mit jemandem was essen zu gehen oder sonst irgendwas. Punkt. Das ist mal so dazu, dass ihr mal versteht, wie unser Wochenende abläuft. Es ist einfach ein bisschen anders als bei euch, logischerweise. Und manchmal schaut ihr das dann und schreibt mir und wundert euch dann, warum wir das nicht schauen, was einfach manchmal nicht geht. Plus, und dann kommt natürlich das dazu, jetzt machen wir mal kurz den Schwenker dann zu mir rüber. Wolverhampton, ich weiß gar nicht, der Clip ist ja auch viral gegangen, ich habe es heute schon gesehen, weiß gar nicht, habe ich dir, glaube ich, schon geschickt, oder? Ich weiß gar nicht, ob ich es geschickt habe. Krone AT hat sogar damit aufgemacht, Kommentator schimpft Wolverhampton Wanderers, das ist arroganter Schwachsinn oder was habe ich gesagt, irgend sowas. Das war in der Goal Rush Situation und ich habe ja hergeleitet, wo die Wolverhampton Wanderers stehen und warum dieser Elfmeter oder Strafstoß einfach arrogant ausgeführt war, weil er einfach, du hast gesehen, wie er anläuft, du hast gesehen, was er macht, du hast gesehen, dass es ihm einfach dann der wirkte dann fast schon gleichgültig, als er weggegangen ist von der vom Strafstoß. Und das ist bei Strand Larsen ehrlich gesagt momentan nicht das erste Mal, dass es so ist in den letzten Wochen. Plus, ich habe da natürlich als, das ist das Problem, ja, es wird dann oftmals, jetzt erklären wir euch auch noch mal kurz was, es ist ja dann oftmals so, du erklärst etwas, und es wird geklippt. Und dann wird es geklippt und dann denken sich die Leute, ah ja, der hat das gesagt, das ist arroganter Schwachsinn, wie kann denn der so hart zu diesem Spieler sein? Aber ich habe ja, was man nicht mehr sieht, es kam ein Schnitt in der Konferenz, logischerweise, wir gehen zurück auf Manchester City gegen West Ham und ich habe dann noch ein bisschen drüber erzählt, warum Wolverhampton einfach gerade in der Situation ist, dass ich nicht verstehe, warum, weshalb. Das heißt, ich habe es abgebunden und in diesem Kontext, Tabellenletzter, 2 Punkte nur, können endlich mal wieder treffen, haben Ewigkeiten nicht getroffen, kriegen dann die Chance ranzukommen, der schießt den Strafstoß so fast Larifari, fand ich's arrogant. Und vor allem auch, das wisst ihr ja auch oftmals nicht, es sitzen Leute im Hintergrund, die ja dann auch mitarbeiten. Und in dem Moment sagt mein Leiter der Sendung gerade mir aufs Ohr, schau mal, wie arrogant der den tritt und es ist ihm sogar noch wurscht. Und das hilft, das ist jetzt nur für euch so zur Einschätzung, natürlich hast du dann schon so ein Gefühl, ja stimmt, schau dir den mal an. Und deswegen, kommen halt so ein paar Dinge zusammen, die dann oftmals keiner mitbekommt und die dann im Nachklapp auch keiner mitbekommt, dass ich ja erklärt habe, warum es arrogant ist. Der Strafstoß alleine, nur so gesehen, bei einem 5-0 Sieg ist fällt nicht auf. Aber bei einem 0-2 zu diesem Zeitpunkt und du könntest rankommen und du hast sowieso schon Probleme, Tore zu schießen und Punkte zu sammeln und du bist das einzige Team noch ohne Sieg in dieser Saison und dann machst du so einen Strafstoß. Ich finde, dann ist es schon arrogant. Und das ist immer das Problem, dass du immer nur das Bild siehst, aber nicht den Rahmen. Und ich finde, der Rahmen ist immer das Allerwichtigste. Du brauchst immer, wie sagt mein Lieblings-Wrestling-Promoter immer, Kontext ist King. Und das ist einfach so. Du brauchst den Kontext, um zu verstehen, wie ich das gemeint habe, warum ich das gesagt habe und warum ich so hart war. Ihr kennt uns alle beide, wir sind niemand, dieses Wort Schwachsinn fällt mir jetzt nicht leicht, das zu verwenden im Fernsehen. Aber in dem Moment war es einfach, es ist Wahnsinn, wie die Wolverhampton Wanderers Gleichgültigkeit ausstrahlen einfach
kurz,
momentan.
Kurz nachdem du mir das geschickt hattest, da war ich ja, also wir haben uns ja quasi ganz kurz noch gesehen auf dem Gang, aber halt auch nur wirklich ganz, ganz kurz. Und kurz nachdem du mir das gesagt hast, ich habe ja dann, also logischerweise, ne, ich mache dann mein Spiel, dann macht man halt so ein paar Seiten auf, in dem Fall ist es dann häufig BBC, einfach nur so zu sehen. Und so ziemlich alle Reaktionen von der Insel waren genau das Gleiche. Also anderes Wort, aber ist im Grunde genommen auch die Gleichgültigkeit, die Wurstigkeit, wie man überhaupt auf so eine Idee kommen kann, in einer solchen Situation ein solches Zeichen setzen zu wollen oder zu denken, dass das das Richtige ist. Was ja einfach ein total naheliegender Gedankengang ist. Also wie du sagst, und das ärgert mich, also geschenkt, ne? Die paar Heinzis, die da schreiben, ich habe an dem Abend, es war einfach, wie du sagst, langer Tag, lange Wochen, das muss auch nicht, das entschuldigt nicht immer alles, aber wir sind halt, das habe ich jemandem auch geschrieben, wir sind halt keine Puppe, ne? Mit der man einfach so, da kann man einfach so hinschmeißen, was man möchte, weil ich habe zum Beispiel bei Romero gesagt, der Platzverweis ist dumm. Und dann sagt jemand, ja, wie kann man sowas sagen? Der Kommentator ist dumm. Ah ja, dann ist es viel besser. Dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich mal wissen, was ist dann das Attribut deiner Wahl, wenn der Kapitän, der erfahrenste Mann auf dem Platz, mittendrin, sie sind schon zu 10 und die haben die Möglichkeit, ein Comeback zu schaffen gegen Liverpool mit einem absolut gewonnenen Punkt dann in dem Fall. Und wenn der Typ sich provozieren lässt und sich dann die zweite gelbe Karte holt und damit das Momentum komplett mit dem Hintern wieder einreißt, was ist es denn außer dumm? Wir haben 3, 4, 5 Leute, während ich auf Sendung war, live geschrieben und haben ganz andere Worte benutzt. Und und auch im Nachklapp auch jemand, der sich im weitesten Sinne mit Tottenham professionell beschäftigt, der hat auch ein ganz anderes Wort gewählt. Insofern Ja, und auf der einen Seite wollen Menschen das, und das sieht man ja auch, ne, dass das auch Anklang findet, in einer Zeit, in der ganz viel von ein bisschen gefühlten Wahrheiten philosophiert wird, finde ich es immer ganz angenehm, wenn jemand einfach seine Meinung sagt. Dafür werden wir am Ende des Tages immer noch bezahlt, um so eine Meinung zu geben. Und die Meinung, die du da vertreten hast in dem Fall, die finde ich, die war sogar fast noch nett, wenn ich ehrlich bin. Weil
ich habe mir in dem Moment schon gedacht, boah, das ist so, du wirst es kennen, das ist so, es war Schnitt. Und du musst abarbeiten. Und du hast Geschichten erzählt, und dann bist du da so, und dann plappt es so raus. Es war mir in dem Moment schon so, boah, war jetzt hart. Aber es war jetzt auch nicht so, ich habe ja jetzt, wobei ich immer Probleme habe, ist, wenn jemand Fäkalsprache verwendet, also Scheißdreck oder Mist oder Kacke, jetzt haben wir es hier alles drinnen.
Danke. Killt schön den Algorithmus.
Aber damit habe ich immer ein Problem. Aber ich finde, dass die Formulierung war hart, aber sie war ja jetzt nicht irgendwie ein Vokabular, das überhaupt nicht
Nein, gibt. Genau gar nicht. Ich bin immer dabei. Also man könnte jetzt das genau untersuchen und sagen, war es denn wirklich arrogant oder war es vielleicht sogar irgendwie das Gegenteil, verzweifelt? Darüber bin ich immer
gerne super. Das ist eine andere Diskussion. Ja, genau.
Und es ist im Übrigen auch völlig okay, wenn jemand einfach schreibt, hey, da bin ich nicht deiner Meinung. Gut, cool, alles gut. Was ich halt hasse, ist, wisst ihr eh, das Fan-Argument, da bin ich raus, habe ich keinen Bock drauf, weil das ist einfach Schwachsinn. Und das zweite ist dieses, ich hau dir mal einfach von der Seite was hin. So wie dieser besagte Typ, ich habe auch recht überlegt, ob ich dem Verein einfach mal sagen soll, wisst ihr, was der von eurem offiziellen Account macht, ne? Also schon, naja, muss man sich überlegen, ist kein großer Verein, aber da kommt dann so, so sinngemäß, bitte Sky mal sagen, du bist scheiße. Was ist los mit dir? Und da habe ich keinen Bock drauf, und manchmal nervt es mich, und in dem Fall hat es mich genervt. Und trotzdem sieht man auf der anderen Seite ja auch, das wird dann von Kollegen auch insbesondere aufgenommen, weil es A, was Besonderes ist, und B, aber ganz häufig auch, glaube ich, ganz gut vermisst, was nämlich passiert ist. Und das war's. Also im Grunde genommen hast du das aus meiner Sicht genau richtig gesagt. Weil du musst dir das mal überlegen. Die haben verdammte zwei Punkte nach 17 Spielen. Zwei. Die sind so gut wie abgestiegen. Und dann gibt's eine Möglichkeit, hinten raus nochmal irgendetwas für die Moral zu tun. Und dann stellt der sich hin und macht so einen Chip-Blödsinn. Also du hast ja gar keine andere Option, als Trainer dahin zu gehen und zu sagen, sag mal, bist du dumm? Was machst du da? Und was ist es denn? Außer Schwachsinn ist es. Das ist einfach nur Unsinn. Wenn, bitte, jagt das Ding mit Karacho. Es ist blöd, dass wir über sowas reden, aber jagt das Ding mit Karacho übers Stadiondach. Dann weiß ich wenigstens, du wolltest. Aber was ist denn das für ein Zeichen, dass wir hier alle sitzen?
Ja, und eine Sache noch, weil es mir gerade eingefallen ist, dieser Gedanke. Teilweise ist es ja so, also weil der auch Fan, da bin ich auch immer so, weil ich mir denke immer, es hat mir letztens auch einer geschrieben, ja, du bist ja Fan. Zum Beispiel, weil ich jetzt am Stück, das glaube ich auch voll ganz interessant, was ist mal eine andere Folge, weil wir da ein bisschen über was anderes reden können mal, vielleicht einfach mal so ein paar Insights. Mir schreibt dann manchmal jemand, der mir haben Leute, einer geschrieben, ich bin ja Fan, weil ich dreimal am Stück Arsenal hatte oder viermal am Stück Arsenal hatte. Erstens, ich suche mir das nicht aus, sondern ich werde eingeteilt. Ja, ich werde eingeteilt. Und oftmals denken sich Leute etwas dabei. Mein Chef zum Beispiel, es ist da so einer, weil der oft sieht, dass es gut ist mit, gerade in einem kurzen Turnus, wenn du einfach Dienstag, Samstag hast, dass du dann einfach die Vorbereitungszeiten einigermaßen knapp hältst, indem du sagst, du gehst einfach mal mit dem Team mit. Das macht Sinn. Ist für ihn vielleicht auch einfacher zu überlegen, wäre vielleicht auch mal manchmal einfach, weil er sagt, warte mal kurz, Arsenal, da hatte der Yogi mal, gehen wir es dem wieder, weil dann ist er es auch, vielleicht geht es für ihn dann auch schneller, kann sein, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass es ja Sinn macht, manchmal Teams mitzugehen. Und ich hatte jetzt oftmals Arsenal, ich hatte aber oft auch davor die Gegner. Ja, also ich hatte Wolverhampton zum Beispiel jetzt zweimal am Stück gegen Arsenal und davor gegen Man United. Weil auch da, und dann macht es ja Sinn als Chef zu sagen, warte mal kurz, der hatte Wolverhampton, der hatte Arsenal, ey, dann gehen wir ihm doch, der ist doch perfekt vorbereitet. Plus, es ist am Samstag, war am Samstagabend, glaube ich, der hat eh am nächsten Tag gleich wieder zweite Liga um 11 Uhr, dann ist die Vorbereitungszeit wenigstens kurz.
Ja, so, lass
mich bitte fertig machen. Genau, inhaltlich ist es fertig. Inhaltlich ist es hier. Das, zwei Punkte noch. Der zweite Punkt ist, dass es für mich dann manchmal auch doof ist, dreimal am Stück Arsenal zu haben. Für die Vorbereitungszeit nicht. Für mein für meinen Spaß auch nicht, weil ich mir denke, geil, ich habe dreimal dieselbe Mannschaft am Stück, dann hast du eine Entwicklung. Ja, du kannst die Entwicklung sehen. So denke ich zum Beispiel, ich habe jetzt heute Abend Fulham, die hatte ich das letzte Mal vor 3 Wochen zum Beispiel. Dann denkst du dir schon so, warte mal kurz, was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Du musst wieder 2, 3 Spiele aufholen. Nicht schlimm, aber du musst sie aufholen. Das heißt, für mich ist das dann auch so, dass du dir mal denkst, plus für den Zuschauer, der denkt sich dann auch, naja, ich habe schon mal gehört, dass der Hebel die Ecken von Arsenal gut findet. Keine Ahnung, was weiß ich, ja, dummes Beispiel. Das Narrativ führst du ja auch irgendwie fort. Ich werde ja jetzt nicht am Samstag was komplett anderes erzählen als am Dienstag, außer fortlaufend zu ergänzen. Klar, für den Zuschauer manchmal auch. Schwierig in Anführungszeichen, aber ich kann es verstehen, dass sich irgendwann mal ermüdet. Das, so meine ich's. Das kann ich verstehen. Plus, und dann gibt's noch einen Satz dazu, zu dem, was zu Kritik allgemein. Ich habe das so häufig, dass ich sage in einem Spiel, das geht, ich weiß es noch, mir fällt es einmal wirklich auf, das war Dynamo Dresden. Der sagt, ich glaube, es war, ich weiß nicht mehr gegen wen, ist auch egal, ich glaube gegen Elversberg oder so. Die erste Hälfte. Da habe ich gesagt, die erste Hälfte haben sie nicht gut gespielt, da wäre mehr drin gewesen, die zweite Hälfte war viel besser, sie müssen so sein wie in der zweiten Hälfte, bla bla bla, so habe ich es aufgebaut. Die erste Hälfte geht nicht. Dann schreibt mir einer, ein Kollege, du kannst dir ungefähr vorstellen, wer, weil es gibt jetzt nicht so viele Dynamo Dresden-Journalisten, der mir dann geschrieben hat, du warst viel zu hart, wie kannst du das sagen, die erste Hälfte war, das ist immer noch ein Aufsteiger und das geht nicht und das war viel zu hart von dir, bla bla bla. Und dann aber sagt der Trainer, im Interview beziehungsweise auf der Pressekonferenz genau das gleiche wie ich, bloß er sagt, wir haben in der ersten Hälfte komplett geschlafen. Und da wird dann keiner hellhörig und sagt, ja, weil bei mir vermuten sie, ich habe was gegen die, ich komme nicht aus Dresden, Dresden ist wie viel Kilometer entfernt? 500 Kilometer, keine Ahnung. Also wir haben keine Anbindung zu Dresden oder keine Bindung zu Dresden, ich habe keine Beziehung zu Dresden, aber dann wird uns angedichtet so quasi, ihr seid ja gegen die, weil du hast gegen die was gesagt, aber wenn es der Trainer sagt, nur weil er dann ein Dynamo Dresden Badge hat, der kann dann sogar richtig schimpfen auf die Mannschaft und da ist dann plötzlich, naja, ist ja unser Trainer, das kann der sagen. Ja, also ich verstehe das schon, dass da ein Unterschied ist, aber es ist halt manchmal witzig, mein Job ist es, unser Job ist es, zu sagen, Wolverhampton hat es nicht gut gemacht. Punkt. Und wenn Wolverhampton Tabellenletzter ist, und das schaut das jetzt mal an, 2 Punkte nach 17 Spielen, die sind historisch schwächstes Team der Premier League-Geschichte. Wir haben letztens gesagt, die bräuchten 300 Spiele, um auf 34 Punkte zu kommen, in diesem Duktus, wenn die weitermachen. Das wird ja immer mehr. Ja, das wären schon wahrscheinlich schon über 400 Spiele, die bräuchten. Das ist eine absolute Katastrophensaison, die spielen, und dann macht der sowas, und dann musst du das irgendwann auch mal in den Kontext setzen und einfach auch mal sagen, trotzdem bin ich mit der Formulierung, sage ich auch nochmal dazu, nicht hundertprozentig glücklich. Das muss ich auch sagen. Also ich bin nicht hundertprozentig glücklich.
Ja gut, das ist halt so. Commentator's Curse, sagt man manchmal im Englischen. Ich glaube, ja. So werde ich auch die Folge nennen. Gut, verlassen wir dieses Thema. Tut mir auch fast leid, dass ich das jetzt...
Nee, aber ich glaube, es ist ja interessant. Auch mal deswegen, ich merke immer, dass die Reaktionen auch darauf immer am größten sind, weil die Reaktionen sind immer dann groß, wenn man Einblicke zeigt, wie es ist, vor Ort. Wir antworten immer, krass, dass da so viele Kameras sind, dass da so viele Bildschirme sind, das wusste ich alles gar nicht, bla bla. Und ich glaube, dass es für euch auch immer interessant ist, zu sehen, was passiert nach einem Spiel, weil auch da, auf jeder Party, das wird dir genauso gehen, die meistgestellte Frage ist, schreiben dir dann auch Leute? Ja, schreiben dann auch Leute. Cool, dann ist ja voll nett, oder? So, deswegen zeige ich ja die positiven Beispiele, zeige ich bei Instagram gerne, weil es auch öfters mal sehr, sehr häufig gibt, eigentlich jeden Spieltag, dass mir jemand schreibt, danke. Friedemann zum Beispiel, liebe Grüße an dieser Stelle, der schreibt mir jedes Mal, vielen Dank, dass du das so toll begleitest, du bist top vorbereitet, du bist mit Emotionen dabei, bla 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 bla. Ich weiß nicht, vielleicht hat er jemand anders gehört, ich weiß sicherlich, aber es freut mich dann immer, wenn jemand das dann auch zu schätzen weiß, dass sich jemand dann auch die Mühe macht, einen Schritt mehr zu gehen, weil wir es tun. Ich sitze heute schon wieder den ganzen Tag nur an diesem Spiel, um Fulham gegen Nottingham einfach vorbildlich vorzubereiten. Viele werden sagen, das ist der 15. gegen den 17. oder was haben wir? Wen interessiert das denn eigentlich? Aber mich interessiert schon. Mich interessiert es und ich glaube euch auch. Sonst wärt ihr nicht hier.
Ja, und es gibt ja auch gar keine andere Option. Daher. Naja, gut. Dann blicken wir, es gibt gar keinen Übergang, wir schauen einfach auf die neuesten Entwicklungen bei Manchester City und die hängen irgendwie zusammen mit der letzten Folge. Also manchmal kann man sich's gar nicht so richtig hinlegen, wie es dann passt. Wir haben viel über Enzo Maresca, seine Aussagen gesprochen und plötzlich kommen dann...
Über Enzo Maresca seine Aussagen?
Und Komma seine Aussagen.
Also bitte. Jetzt hätte ich dich entlassen. Über Enzo Maresca seine Aussagen. So, das klingt wie dieser, jetzt war es ein bisschen zu Ossi, aber wie heißt dieser, unser Lieblings-YouTuber, der das immer gerne so macht, deswegen, also.
Bruder.
Bruder. Ja, also deswegen.
Voll.
Bruder, super. Ja, genau, also, ja, der Akzent war zu viel.
Also, ich sag's nochmal richtig, über Enzo Maresca, Komma, seine Aussagen, Komma,
das kriegst sein du nicht mehr
Verhalten.
Weg.
All das, was passiert ist, haben wir diskutiert und die stehen dann plötzlich 72 Stunden später in einem ganz anderen Licht da, weil nämlich auf einmal klar wird, dass Pep Guardiola Manchester City wohl am Saisonende verlassen will wird und Enzo Maresca der Auserwählte sein soll seitens City, der dann einfach folgt. Und wenn man das jetzt so ineinander, übereinander legt, dann kommt man plötzlich auf die Idee, ach schau mal, da fängt jemand nicht nur an, für sich selber zu trommeln, so wie wir es letzte Woche erklärt haben, sondern vielleicht sogar ja auch schon mal zu erklären, warum es denn nach 2 Jahren bei Chelsea nicht weitergeht. Oder vielleicht sogar ja auch noch mit einem Vierteljahr Übergangszeit, also mal überspitzt formuliert. Aber schon erstaunlich.
Ja, also ich hatte ja City, deswegen habe ich mich natürlich logisch, ihr seid ja auch nicht dran vorbeigekommen. Also Enzo Maresca, nochmal für die letzte Folge vielleicht nicht gehört haben, hat sich ja ein bisschen negativ geäußert, er hätte die schlimmste Zeit seiner Karriere hinter sich oder seine Chelsea-Zeit hinter sich, hat dann aber nicht geantwortet auf die Frage, was heißt das denn oder was genau meinst du denn, lieber Enzo Maresca? Keine Antwort. Und daraufhin kam dann einen Tag später die Meldung, Pep Guardiola könnte Manchester City verlassen, also er würde die im Sommer verlassen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, ich erzähle bloß die Chronologie. Und dann in der Folge ja, hieß es, Enzo Maresca wäre Ziel Nummer 1, sollte Pep Guardiola wirklich gehen. Das hat alles natürlich eine gewisse Stringenz ausgestrahlt und einen Handlungsfaden. Wie einer meiner Freunde immer so schön sagt, es liegt, man sieht ein gesprungenes Fenster und ein Ball liegt daneben, also denkt man sich, der Ball muss ins Fenster geflogen sein. So ungefähr. Und ich glaube, dass es genau hier der Fall war. Aber, um es nochmal dann abzuarbeiten, Pep Guardiolas Vertrag läuft 2027 aus, also nicht in diesem Sommer, sondern 2027. Dementsprechend hätte er ja theoretisch noch Zeit. Es gibt jetzt nicht großartige Verlängerungsnot, weil ihr kennt das auch noch. Er hat normalerweise immer, ich google es trotzdem nochmal schon nach, ob das wirklich stimmt, aber meine Recherche war es, ich habe es so aufgeschrieben damals, dass der Vertrag bis 2027, ja genau. Normalerweise hat er dann immer verlängert im November davor in der Länderspielpause. Das war immer so, dass man sich da zusammengesetzt hat und gesagt hat, hey, pass auf, wir machen es so, wir bleiben oder wir bleiben nicht. Da hat man angefangen, die Vertragsverhandlungen zu führen. Ist wohl jetzt momentan nicht der Fall, weil es ja auch noch ein Jahr hin ist. Das ist mal die Geschichte. Er hat dann selbst auf der Pressekonferenz nochmal nachgelegt und hat gesagt, dass er nicht vorhat zu gehen, dass er aber ein komischer Typ sei, so hat er es formuliert, bei dem man nie wisse, was kommt. Und es könnte schon sein, dass er irgendwann mal aufwacht und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Das ist natürlich kokettiert, das ist natürlich Quatsch, also das würde er nicht machen. Dafür kennen wir ja Manchester City, dafür kennen wir ihn sehr viel zu gut und dafür wissen wir auch, dass ihm City zu sehr am Herzen liegt. Und das sind ja auch viele Freunde, die da für ihn arbeiten. Der wird jetzt nicht einfach hergehen und sagen so, außer natürlich, die sind Tabellen 17. und er hat irgendwie einen Punkt zu machen. Dann könnte ich mir das eher vorstellen. Oder er sagt, so letzte Saison hätte ich es mir vorstellen können. Dass er einfach sagt, wisst ihr was, Leute, das klappt hier alles nicht, dann gehe ich halt. Wenn es das Beste ist. Aber dafür kennen wir ihn ja auch. Dann ist er wiederum einfach zu ehrgeizig, um zu sagen, ich gehe jetzt einfach so. Und Enzo Maresca hat gesagt, dass er hat quasi erklärt, warum er diesen Satz gewählt hat. Er hat gesagt, es gab viel Kritik von außerhalb, es gab Kritik von innerhalb. So quasi, Leute hätten es nicht gewertschätzt. Was er da momentan oder was sie da alles momentan machen und deswegen musste er diesen Punkt einfach mal setzen, weil ihn das gestört hat. Kann gut sein, haben wir ja auch schon gesagt, wir haben es ja schon mal erklärt, wir wissen ganz gut aus guten Quellen, dass er eben sich diese Clubweltmeisterschaft auf seine Fahnen schreibt und dass der Verein halt sagt, nee, das waren wir. Und dass er da dann irgendwo sieht, warte mal ganz kurz, ich arbeite mir Tag und Tag für Tag den Arsch auf und ihr da oben sagt, ihr wart es, finde ich unfair, das kann ich nachvollziehen. Und dass er dann wahrscheinlich auch, also, dass der, wenn City anrufen würde, nicht Nein sagen würde, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil das Board halt einfach nicht so volatil ist wie bei Chelsea und City hat einfach nochmal einen Ticken größer momentan, ist einfach so. Deswegen, ich kann es mir grundsätzlich gut vorstellen, dass er das machen würde, aber ich fand es jetzt nicht so weit, das wäre schon ein bisschen sehr, sehr schnell und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Guardiola im Sommer hinwirft, ich kann es mir nicht vorstellen, außer halt, er hat wirklich gar keine Lust mehr, Und er hätte das jetzt schon gesagt, dann wüsste City Bescheid und sie würden anrufen. Es gibt wirklich bloß diese zwei, es gibt nur für mich zwei Handlungsstränge. Entweder das ist eine komplette Ente von A bis Z und jemand hat einfach ein paar Dots connected, die nicht zusammengehören, die aber zusammenpassen könnten. Oder es ist so, dass irgendjemand, dass Pep Guardiola Bescheid gesagt hat, pass auf, ich würde eigentlich ganz gerne im Sommer schon gehen, mir ist es momentan ein bisschen zu viel und man hat Maresca schon angefragt. Das sind die beiden Möglichkeiten, die es eigentlich für mich nur gibt.
Ja, ich kann es mir so schwer vorstellen, dass Guardiola wirklich vorzeitig aus dem Vertrag rausgeht. Das wäre auch was Neues. Aber man hört halt schon immer wieder, dass die privaten Probleme nicht spurlos an ihm vorbeigegangen sind und vielleicht sogar auch mit reingespielt haben in die Phase, in der es halt so gar nicht lief. Es hat schon fast wieder vor einem Jahr jetzt um die Zeit geendet, in Anführungszeichen, es hat sich gleich stabilisiert. Und gab es jetzt nochmal eine neuerliche, also zumindest für die Öffentlichkeit bestimmt ein Update quasi zur Lebenssituation mit der Frau. Da muss man auch nicht weiter drüber rumreden. Weiter möchte ich nicht ins Detail gehen. Manches ist uns schon früher zugetragen worden, wie es da aussieht, manches nicht. Da aber Teile veröffentlicht worden sind, können wir dann mal davon ausgehen, dass das auch zumindest stimmt. Und das könnte dann vielleicht aber dazu führen, dass er sich vielleicht nochmal anders entscheidet. Ich finde, wie gesagt, nur wie du es gesagt hast, auch spannend. Manchmal ist es ja so im Fußball, dass man das Gefühl hat, das muss komplizierter sein, als es auf den ersten Blick aussieht. Und dann kommt man aber auf die Idee zu sagen, na gut, es ist doch so einfach, wie es aussieht. Und vielleicht ist es ja wirklich genauso einfach, wie es aussieht. Weil wenn man jetzt mal einfach sinniert, wer sollte denn der Nachfolger werden, zum Beispiel von Guardiola bei City? Wer wäre denn sinnvoller als ein Disciple? Also quasi jemand, der aus seinem Trainerbaum kommt und der anderswo dann schon gewisse Erfahrungen gesammelt hat und ein ähnlicher Typ ist sozusagen. Also auf richtig viele Namen käme ich nicht. Dass City eine experimentelle Lösung wählt, kann ich schwer vorstellen. Dass sie aber einen Jürgen Klopp versuchen zum Kommen zu verpflichten, also als Platzhalter für, keine Ahnung, einen absoluten Trainer von Welt, kann ich mir auch schwer vorstellen. Insofern ist Maresca die langweilig logischste Wahl für die.
Ja, Mikel Arteta wurde auch immer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der einfach diesen kleinen Sprung macht, in Anführungszeichen, von ich hab gegen euch nicht gewinnen können zu ich gehe einfach zu euch, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen.
Ja, dazu ist, glaube ich, auch dessen Projekt im Moment zu aussichtsreich. Wäre der schon einmal Meister geworden, würde ich es mir vielleicht überlegen, weil ziemlich sicher die zur Verfügung gestellten Mittel andere sein würden bei Manchester City, es sei denn, ihr wisst ja, was alles noch im Raum stünde und so. Aber das muss man auch fairerweise sagen, macht ja auch Spaß, manchmal solche Gedankengänge anzustoßen und sich zu überlegen, wer wäre denn derjenige, welcher es werden würde, wenn es mal so weit passieren könnte. War das jetzt richtig? Ich weiß nicht. Gut, auch dieses Thema zu. Ihr müsst übrigens, bevor ich das vergesse, wir sind ja jetzt immer auch als Vodcast zu sehen und verreelen dann zum Teil auch gewisse Dinge aus den verschiedenen Folgen. Vielleicht treffen wir uns unter den Reels dann für gewisse Diskussionen. Hat nämlich auch den Vorteil, dass wir dem Algorithmus Gott das geben, was er gerne braucht, um möglichst für uns zu arbeiten. Und da du ja so geschimpft hast in der Folge, müssen wir was für den Algorithmus tun. Denn wir werden eh schon schön abgestraft. Machen wir uns mal nichts vor. Was haben wir noch auf der Liste zu besprechen von den Dingen in dieser Woche? Jetzt muss ich mal selber schnell schauen. Ah ja, wir wollten noch einmal kurz vorbeischauen beim AFC Bournemouth. Die haben so gut begonnen, also nee, anders, hier, ne, hinter mir. Ich habe immer noch das Bournemouth-Trikot über meinem Stuhl hängen, ich weiß eigentlich gar nicht warum.
Weil du sonst keins hast.
Übrigens. Ich habe sogar ein Oberteil von denen mir ebenfalls auch noch schicken lassen.
Fanboy. Achtet mal drauf, wie der über die redet, Fanboy. Wenn ihr die habt, wenn er die hat. Achtet mal drauf. Genau.
Müssen wir das Gegenteil machen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob es überhaupt ein Premier League-Team gibt, von dem wir nichts hätten im Moment.
Sollen wir durchzählen? Ich habe Arsenal, Chelsea, City, Liverpool.
Ich auch.
Newcastle, Everton.
Ich habe Arsenal, habe ich nicht. Also nichts Offizielles zumindest.
Newcastle, Everton. Was habe ich noch? Ich schau mal noch. Wolverhampton. Wolverhampton habe ich ein Trikot damals mir gekauft, als die aufgestiegen sind, weil Newcastle, Everton. Brighton habe ich, aber sogar noch aus der Drittligasaison. Crystal Palace habe ich nichts, Manchester United habe ich nichts, Sunderland nicht, Liverpool, Chelsea. Ja, also genau. Arsenal, City, Chelsea, Liverpool, Brighton, Everton, Newcastle. Wolverhampton. 7 Teams. 8 sogar.
Ich habe, was habe ich denn nicht? Mal überlegen, was ich nicht habe. Ich habe Fulham, Bournemouth, Everton, United, Sunderland, Liverpool, Chelsea, Villa, City. Ja, okay, sind doch mehr, als ich dachte. Naja, gut.
Ja, siehst du.
Ein paar Dinge muss man ändern. Genau, weil man muss es, glaube ich, bei Bournemouth so erstaunlich sehen, wenn man sich überlegt, kommen aus einem Sommer, in dem sie so ziemlich alles verloren haben, was sie hatten, hin zu einer fast neuen Truppe. Dann ging das brutal schnell, brutal gut. Haben eine Riesenserie hingelegt zu Beginn der Saison, aber das ist jetzt eine Weile her. Sie sind nämlich ganz schön runtergekracht in der Tabelle und spielen auf eine Weise, wie ich finde, fast eindimensional. Ich habe sie noch nicht kommentiert, habe sie mir ein paar Mal angeschaut. Aber du hast sie jetzt letzte Woche gehabt, vielleicht müssen wir da mal zwei Sätze drüber verlieren. Das ist nämlich, glaube ich, das einzige Team, über das wir noch gar nicht gesprochen haben in der Saison, wenn mich nicht komplett alles täuscht.
Ja, also im Grunde genommen, die Herleitung ist ja, glaube ich, klar, eine Menge Spieler verloren, eine Menge Spieler ersetzen müssen, das, und trotzdem eigentlich ja ganz gut gestartet oder beziehungsweise herausragend gestartet und dann plötzlich ging es halt los. Ich glaube, dass sie es einfach nicht mehr so hinbekommen haben. Eine Sache ist, find ich persönlich sehr, sehr bemerkenswert, dass sie das Expected Goals in dieser Zeit, und dann glaube ich, ist die Erklärung einfach sehr, sehr simpel. Es ging immer darum, dass man Bälle früh erobert, draufläuft, den Gegner presst, den Gegner nervt und dann so schnell wie möglich nach vorne und den Abschluss wählt. Das ist immer die Idee gewesen und die Zahlen zeigen, das ist nach wie vor noch der Fall. Es geht, sie holen nach wie vor die Bälle, sie gewinnen die Zweikämpfe und so weiter und so fort und sind dann halt einfach vorne sofort auch wieder im Abschluss. Das Problem ist nur, und das sieht man, Expected Goals ging in dieser Zeit sogar im Vergleich zur Anfangsphase nach oben. Die Chancenverwertung war aber teilweise bei null. Zum Beispiel bei Ivar Nilsson war sie bei null. Der hat gar nichts getroffen. Und auch zum Beispiel bei, Semenyo. Auch da, der hat ja 7 Spiele, glaube ich, oder 8 Spiele nicht getroffen. Und dann ist natürlich ein Problem, wenn du Bälle gewinnst und alles auf 50-50 Chancen setzt. So quasi entweder die gehen aufs Tor und wir haben Glück oder sie gehen in die Wolken und wir haben Pech. Wenn das dein Spielstil ist und Schnelligkeit, dann hast du natürlich auch eine Sequenz der Wolverhampton Wanderers dauert nicht lange, weil Balleroberung nach vorne, das sind 10 Sekunden. Wenn du das aber nicht hinbekommst, dann war es ein kurzes Rauschen und mehr nicht. Und der Gegner hat dann halt wieder 70% Ballbesitz teilweise gehabt, 60. Und das ist das große Problem gewesen, dass sie einfach die Dinger nicht gemacht haben, den Gegner nicht schocken konnten und so den Gegner im Spiel gelassen haben und dann oftmals einfach zu viel kassiert haben. Das ist eigentlich die einzige Erklärung. Es waren einige Spieler, die herausragend in Verfassung waren letzte Saison, nicht mehr in dieser Verfassung. Semenyo, Ivar Nilsson, der eine herausragende Saison gespielt hat, letzte Saison als Premier League Neuling und dann hinten einfach den einen oder anderen zu viel kassiert. Das ist halt einfach das große Problem gewesen. Und das hat man ja gegen Manchester United auch wieder gesehen. Da hat man wirklich beides gesehen, wie es sein könnte und wie es nicht sein darf. Sie haben eine Menge Chancen gemacht, sie haben eine Menge Chancen aber auch liegen lassen. Plus auf der anderen Seite, sie haben auch eine Menge zugelassen. Und das ist momentan einfach das Problem, dass sie im Toreschießen einfach nicht hinterherkommen. Wenn sie wie gegen United drauf sind, dann machen die auch 4 und kassieren auch 4. Wenn sie aber in der Defensive einfach nicht so einen guten Tag haben, haben sie ein riesengroßes Problem und verlieren dieses Spiel. Und das hat man jetzt am Wochenende auch wieder gesehen. Ich habe die Zusammenfassung ja, oder beziehungsweise Bournemouth war in diesem Spiel drinnen. Die hätten dieses Spiel am Wochenende gewinnen müssen gegen Burnley, glaube ich, was? Und spielen aber unentschieden. Und das ist das große Problem. Sie kassieren dann am Schluss einfach noch dieses dumme Gegentor und gewinnen dieses Spiel dann nicht. Die haben einfach momentan ein bisschen Pech. Vielleicht sind die überspielt, vielleicht sind die einfach zu sehr genutzt, diese Spieler. Oder vielleicht ist der ein oder andere auch mal überschätzt worden, in Anführungszeichen, oder hat überperformt und kann es jetzt einfach so nicht mehr liefern. Oder, wie gesagt, einfach. Die haben so einen Lauf gehabt, der konnte irgendwann nicht mehr gut gehen in der Offensive. Und das ist, glaube ich, einfach die Geschichte.
Ja, und auch nicht defensiv übrigens. Das ist nämlich, glaube ich, ein wesentliches Problem. Also das United-Spiel, da sind sie ja im Umschalten gekillt worden nach hinten. Und das wird ihnen noch öfter passieren. Weil, und das ist das Problem, wir wissen ja alle, wie Iraola spielen lässt, wenn das funktioniert, dann ist das natürlich ein gegen den Ballsystem, das dem Gegner super wehtut, weil es halt wahnsinnig unangenehm ist, gegen die zu spielen. Wenn es aber ins Leere läuft, dann sind sie hinten nicht gut genug aufgestellt aus meiner Sicht, als dass sie das problemlos jederzeit wegwischen könnten. Also weder noch. Ne? Truffert ist eine Sensation, das muss man ehrlich sagen. Richtig guter Deal, das war auch so abzusehen. Wie gut, das nicht, bin ich ehrlich. Aber Senesi, Diakate sind nicht Hausen und nicht Zabani, das ist klar. Jimenez, ja, mal so, mal so. Ich bin nicht so glücklich mit dem, was davor passiert. Cook ist, glaube ich, einer von denen, wo ich sagen würde, na ja, im Vergleich zu letzter Saison. Alex Scott hat natürlich Schritte gemacht, ist aber eher dann offensiv zu sehen. Und dann sind sie halt extrem abhängig von Semenyo und dessen Offensive. Und das könnte dann im Januar nochmal ein größeres Problem werden, weil das ist eigentlich fast ausgeschlossen, dass der bleibt über den Januar hinaus. Also allerspätestens im Sommer ist er weg, so wie der performt. Und Kruppi gefällt mir halt auch sehr, sehr gut. Muss man fairerweise sagen, dass der auch schon Zahlen geliefert hat. Aber all die Namen, die wir jetzt nennen, sind natürlich schon im Vergleich zu dem, was letztes Jahr da war, leichte Downgrades. Und das wiederum dann gepaart mit einer Idee, das haben wir ja immer gesagt, das ist vergleichsweise basic am Ball. Also Iraola tut im Grunde genommen all das und also der Punkt ist, ich weiß es nicht. Ich kann nur annehmen von dem, was ich von ihm defensiv sehe, dass er in der Lage sein müsste, ein Team auch so hinzustellen, irgendwann einmal mit dem Ball eine Evolution zu starten. Wir wissen es aber nicht. Es ist nie passiert in seiner Trainerkarriere, weil der nicht vom Fleck kommt. Und der wird auch bei Bournemouth weiterhin nicht vom Fleck kommen. Weil jedes Mal, wenn er etwas erarbeitet, was einigermaßen funktioniert, gehen die Cornerpieces raus aus der Situation und er muss mit neuen Spielern, die schwächer sind, erstens die weiterentwickeln, zweitens dann ein System entwickeln und davon ist in der Offensive wenig zu sehen. Entsprechend komme ich fast zu der Annahme, dass der Platz plus minus wahrscheinlich fast schon das Optimum ist, was sie holen können, nämlich 14. Roundabout plus 2 vielleicht. Das wäre aber schon, also dann wäre es fast schon wieder ein Iraola-Wunder. Ich bin gespannt, wie lange der das noch mitmacht, weil ich glaube nämlich auch, dass der das längst schon für sich identifiziert hat, dass das hier nicht weitergeht, nicht, dass wir nicht vom Fleck kommen damit, weil es ja gar nicht geht. Und das ist auch nochmal, finde ich im Übrigen ein interessantes Gedankenspiel, wenn man sich mal überlegt, wo Semenyo hingeht. Ich glaube, dass der inzwischen bereit ist, also die Zweifel, die man an ihm haben kann und konnte letzte Saison, ja, das ist ein Spieler, der über Frequenz kommt, aber der hat eine solche Durchschlagskraft entwickelt, auch in dieser Saison auch nachhaltig entwickelt, dass der schon zu Recht auch von den Großen gejagt wird, mit Abstrichen, aber ich bin sehr gespannt, wo der hingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass United sich am Ende am stärksten für ihn positioniert, weil sie im Grunde dann mit dem Bimo zusammen so einen Punch hätten, der, glaube ich, funktionieren könnte. Das wäre dann auch final nachhaltig, der Umbau auf 4-2-3-1 oder 4-3-3, wie ihr es haben wollt. Ich lese immer wieder von Arsenal und von Liverpool, das fände ich gar nicht sinnig. Also Arsenal hat, wenn überhaupt, ein Problem in der Kreativität im Moment in der Offensive und nicht vom linken Flügel noch mehr brachiale Gewalt, würde ich zumindest vorschlagen. Das ist nicht der Punkt. Und bei Liverpool wüsste ich jetzt auch nicht genau, was ich mit dem da anstellen wollen würde. Also das passt für mich auch nicht so hundertprozentig. Tottenham, okay, cool, aber Newcastle kann man sich natürlich aus physischen Gründen immer vorstellen. Das scheinen ja die zu sein, die im Moment im Rennen um ihn ganz vorne mit dabei sein sollen, aber irgendwie fände ich es bei United ganz sinnig. Und ich bin total gespannt, man liest ja ganz unterschiedliche Dinge, aber ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass gerade Bournemouth, die haben ja auch im Januar öfter mal was getan, dass die vielleicht sogar jetzt dem möglicherweise höchsten Marktwert und dann den Rufen, die es gibt, für Semenyo erliegen. Ich könnte es mir denken und dann vielleicht rutschen sie sogar noch unten mit rein. Sie werden niemals absteigen, klar, aber vielleicht rutschen sie weiter unten rein.
Ja, also was ich gelesen habe gestern war, dass er City oder United bevorzugt. Das müssen die beiden Vereine sein, die er sich vorstellen könnte. Er soll Tottenham wohl schon, also ja, ich habe wirklich gelesen, also wirklich das Wort höflich. Das ist jetzt keine Formulierung von mir, sondern er soll höflich gesagt haben, das sei nicht sein Niveau, so quasi, sondern er wollte dort nicht hin. So. Deswegen heißt es wahrscheinlich, er würde sich für City oder United positionieren. Und das heißt aber wohl auch, also Tottenham wäre bereit gewesen, ihm eine sehr, sehr große Summe an Gehalt zu bezahlen. Und er solle wohl aber gesagt haben, nein, danke. Also das ist jetzt mal das, was ich gelesen habe. Ich persönlich, ich sage das nach wie vor, ich mag diesen Spieler, aber Ob das jetzt ein Output-Spieler ist für 60, 70 Millionen Euro, wage ich stark zu bezweifeln, ehrlich gesagt.
Ja, das, ich möchte es dann auch sehen. Also was man mir schon zugute halten muss, dass er große Teile der Offensive, die eben strukturell schwach aufgestellt ist, schultert. Das ist so, würde ich schon so sagen. Also ist vermutlich Pound for Pound der vielleicht most valuable Player für ein Team, wenn man, also das müsste ich jetzt mal durchdenken. Haaland gewinnt es am Ende ja eh immer, aber nimm den von einem Team weg. Ich glaube, dass das wäre echt schlimm für Bournemouth, tippe ich.
Ja, aber er ist halt schon auf, ich sag mal, auf Kontern limitiert und auf diese Dynamik. Und wenn er die irgendwann mal nicht mehr kriegt auf engstem Raum, weiß ich nicht, ob er derjenige ist, der was aufbricht. Ich wage es nicht, also ich sag nicht, dass es nicht der Fall ist, aber ich hab's noch nicht gesehen. Und ob der bei Arsenal zum Beispiel, die dann einfach auf eine Abwehr zulaufen, ob er da nicht more of the same ist, weiß ich nicht.
Das würde ich nicht machen. Also wenn ich Arsenal irgendeinen Rat geben würde, dann würde ich sagen, ihr habt euren Tanker da vorne drin, wir sehen, welche Limits das bringt. Und aus meiner Sicht ist es, also wir haben es ja mehrfach besprochen, wenn ich was brauche vom Flügel, dann ist es ein Average Essay. Das ist für mich derjenige, der den Unterschied machen kann, einer, der spielerische Lösungen parat hat und nicht quasi den Kopf zwischen die Schultern nimmt und einmal durch die Wände läuft. Also, oder einfach ballert. Also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber es ist nicht das Profil, glaube ich, das gebraucht werden würde. Aber wird auf jeden Fall hyper, hyper spannend sein. Lass uns ganz kurz noch einmal und wirklich ganz zum Schluss, die sind schnell begraben, würde ich sagen. Leeds United, Daniel Farke ist im Amt und macht, also wow, die letzten Wochen habe ich so nicht kommen sehen, Dominic Calvert-Lewin, das habe ich kommen sehen, habe ich auch immer wieder so gesagt, wenn der gesund ist, dann kann der einen riesen Unterschied machen, der ist gerade gesund, der spielt, Farke setzt den gut ein, Leeds ist voll im Thema, super. Erstaunlicherweise sieht West Ham aus wie, also Wahnsinn, um die mache ich mir sehr große Sorgen, der Abstand ist inzwischen auch schon ungut, also je nachdem, was Nottingham noch macht, ne? Am Montagabend könnte das sein, dass der Abstand auf 6 Punkte schon anwächst, okay, Burnley sehe ich nicht und bei den Wolverhampton Wanderers, da bräuchte es ein erneutes Weihnachtswunder. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen soll zu denen. Also es ist, irgendwie sind die sind ja punktetechnisch noch mieser als Southampton letztes Jahr. Ganz so schlecht finde ich sie dann auch wieder nicht. Aber es ist schon, also das Wort schlecht benutze ich selten, aber in dem Fall.
Ja, nochmal, also wir haben ja kein Interesse daran, irgendjemanden zu kritisieren oder irgendjemanden, warte mal, das muss ich ganz kurz hier das Programm mal zumachen. Ich glaube, das hat top koppelt jetzt gerade. Na? Genau. Wir haben keine Aktien daran, Vereine zu beerdigen, in Anführungszeichen. Und vor allem nicht Spieler. Ja, schon gar nicht Spieler, weil die können nichts dafür. Und dieser Kader hat einfach ein paar 77er bei FIFA, ja, und mehr nicht. Das ist einfach nur mal so. Sondern die Besitzer sind daran schuld. Und das ist der Punkt. Das heißt, ich sag nicht, Strand Larsen ist ein Idiot, zum Beispiel, sondern ich sage, die Besitzer sind Idioten, in Anführungszeichen, weil sie einfach keinen Bock haben. Und weil sie einfach ihr eigenes Investment, und das werden die sehen, ich glaube, das verstehen die noch nicht, aber wenn die in der zweiten Liga sind, dann ist dieser Verein nicht mehr 1 Milliarde wert. Oder, keine Ahnung, wie viel er wert war, sondern er ist dann einfach die Hälfte wert. Und das werden die sehen. Und dann werden die aber sowas von schnell merken, Mist, wir haben da eine große Chance vertan, hätten wir den Verein doch entweder früher verkauft oder hätten wir lieber ein paar Millionen mehr investiert, weil das ist dann schnell, schnell, schnell einfach nichts mehr wert. Und dieser Verein hat jetzt auch nicht die Wucht von Leeds United zum Beispiel, um dann sagen zu können, wir gehen nochmal hoch, wir probieren es nochmal. Das ist die Geschichte dahinter. Und dementsprechend deswegen sehe ich das so und nicht anders. Und Leeds United, wie gesagt, herausragend. West Ham, ich habe die ja am Wochenende dann auch gehabt, da tut mir Nuno Espirito Santo einfach leid, weil außer Paquetá und wer noch, kannst du diesen, und Jared Bowen, kannst du in diesem Kader einfach und gerade in der Zusammenstellung gar nichts gebrauchen. Ich habe so eine Seite immer, die ich sehr schätze, die einfach so zusammenfügt, wie der Kader gestaltet ist, also wie der Spielstil ist und so weiter und so fort. Und da gibt es je nach so Ausschläge. Die sind weder physisch Wahnsinn, die sind aber auch dafür dann wenig technisch gut. Das muss, also entweder oder. Entweder ich habe ein Team, das eher auf Technik setzt oder eher auf Physis setzt, wie auch immer. Die sind in allem einfach lax. Und ich glaube, das ist die Geschichte, Geschichte. Die sind nicht besonders jung, die sind nicht besonders alt, die sind nicht besonders gut, die sind nicht besonders technisch gut, die sind nicht, da sind nicht so viele Spieler drin, bei denen man sagt, die sind besonders schnell. Es ist einfach von allem ein bisschen plus Paqueta und Bone. Und Paqueta, die merkst du momentan auch, dass ich denke, ihr könnt nicht alle mal. Und selbst diese Spieler, die für viel Geld gekommen sind, wie Killman zum Beispiel, bringen es einfach nicht. Und dann siehst du einfach, dass dieser Kader einfach völlig falsch zusammengestellt ist. Nuno Espirito Santos Idee alleine funktioniert in dieser Liga immer. Deswegen wird der mit 2-3 Anpassungen im Winter werden die Klasse halten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe mir gerade angeschaut, was Nottingham gerade momentan unter Sean Dyche macht. Hut ab. Die werden nichts damit zu tun haben. Leeds ist momentan sehr, sehr gut unterwegs. Fulham ist momentan gut unterwegs. Bournemouth hat da nichts verloren. Brentford ist auch immer drin. Das heißt, ich weiß nicht, wer so viel dümmer sein soll als sie. Und das ist das große Problem. Die werden, also ich glaube, dass die wahrscheinlich dann am Ende einen drüber sein werden. Aber da muss sich eine Menge ändern.
Mein Call ist der, Brentford hat jetzt zwischenzeitlich vor allen Dingen zu Hause die Serie hingelegt. Die sind wahrscheinlich schon aus dem Gröbsten raus, wobei 10 Punkte. Bournemouth ohne Semenyo könnte ich mir vorstellen, dass die unten reinrutschen nochmal. Also Nottingham sehe ich da gar nicht. Also gar nicht. Und am Ende ist mein Call, geht es zwischen Leeds und West Ham um den letzten Absteiger. Und ich habe ja schon gesagt, ich habe sehr große Schmerzen damit, dass die ihre Außenverteidiger gerade für ein paar Wochen und je nachdem, was beim African Cup of Nations passiert, vielleicht auch sogar noch länger, nicht haben. Das sind die beiden wahrscheinlich stabilsten, besten Leute, die sie da haben. Also ich habe große Sorge. Wir müssen vielleicht noch erwähnen, Jeff Shee ist nicht mehr da, jetzt Präsident von der Fossum
Group. Von der Shee Group, ja genau.
Bei Wolverhampton hat das Schiff schon verlassen. Also mit dem ist ja nie jemand richtig mehr warm geworden, seitdem die Portuguese Connection weg ist. Wird das irgendeinen Unterschied machen? Vermutlich nicht. Also das kommt ja noch erschwerend dazu, dass ein enormes Machtvakuum auch da ist. Die werden wieder irgendwas probieren, irgendwas Verrücktes im Winter, aber ich glaube, die können wir begraben, weil ich meine 15 Punkte und theoretisch sogar 16, je nachdem, was Nottingham Forest heute noch macht, in dann genauso vielen Spielen. Sorry.
Zwei Deals, die glaube ich, oder zwei Sachen, die jetzt gerade noch reinkommen. Ich habe jetzt gerade zwei Breaking News bekommen. Dass Niklas Füllkrug wohl vor dem Wechsel zum AC Milan steht. Das ist mal Punkt 1, aber das haben wir auch schon gesagt, dass der einfach, ja, ich glaube, dass der passt da auch nicht rein und gab es ja auch ein paar Überwerfungen und ich glaube, dass es nicht sein Typ ist. Plus, und das Zweite ist, Sky Sports News understands, dass Scans gezeigt haben, dass Alexander Isak wohl ein gebrochenes Bein hat. Oh. Und das ist dann natürlich heftig.
Boah, das ist echt fies, weil das natürlich, also wenn was gebrochen ist, ist immer... Ei, naja, gut.
Dann haben wir das auch noch drin. Also gut, dass ich es gerade noch gesehen habe. Vielen Dank an Torben, glaube ich, der hat es mir gerade geschickt. Liebe Grüße, ich erwähne euch jetzt immer mehr. Ich glaube, euch freut das. Der hat es mir gerade geschickt. Ein sehr eifriger Zuhörer, der uns das gerade noch geschickt hat. Mit einem Zusatz, dass er ihn deswegen aufgrund der Verletzungsanfälligkeit gerne nicht bei Arsenal hat. Aber das ist dann seine Einschätzung. Das sehe ich so nicht. Aber ja, gut, so ist es halt nun mal. Da kann Alexander Isak nichts dafür.
Aber krass, der Füllkrugsgehalt wird zu 100% übernommen wohl von Milan. Das ist dann der bestmögliche Deal eines dann am Ende für alle Seiten, glaube ich, natürlich wahnsinnig unglücklichen Deals, der es am Ende geworden ist.
Sogar sein Management schon gesagt. Wenn die das sagen, dann wissen wir, es ist halt so.
Die Idee war ja nicht schlecht. Ich sag's nochmal, also erstaunlich, ne? Aber dieses Stück, was uns damals mit Tim Steiten da gelungen ist, ist bis heute hat Gültigkeit. Das könnt ihr euch immer noch anhören. Dann wisst ihr nämlich ziemlich genau, warum das so aussieht, wie es aussieht. Da ist auch ein Deutscher inzwischen jetzt im Scouting drin, in Maximilian Hahn, der einen guten Job macht, der glaube ich auch genau das ist, was die da brauchen bei West Ham. Aber ob das noch hilft, I don't know.
Ja. Genau, Noah will wieder rein, deswegen machen wir jetzt Schluss. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ihr wisst ja genau, was los ist. Heute noch Monday Night Game, das werdet ihr schon gesehen haben wahrscheinlich. Und ansonsten, am Boxing Day gibt's ein Spiel. Am 27. bin ich im Einsatz. Am 31. dann, glaube ich. Ne, am 30. dann wieder. Genau. Wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wünsche euch wunderschöne Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr verbringt die Zeit mit Sky. Ihr werdet sehen, wir machen am Boxing Day, ist ja ein Spiel nur in der Premier League, aber dafür sind, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele, 4, glaube ich, am Stück oder so, in der Championship, da bin ich auch aktiv. Das heißt, ihr werdet uns trotzdem hören. Wir haben uns da was einfallen lassen, dass euch nicht langweilig wird am Boxing Day. Und ja, in diesem Sinne, frohe Weihnachten. Vielen Dank, dass ihr für uns da wart. Vielen Dank für den Support immer. Wir freuen uns sehr, wünschen das eine ruhige Zeit mit euren Liebsten und hoffen, dass es euch gut geht und dass ihr es euch gut gehen lasst. So.
Ich schließe mich an. Du hast nur von dir gesprochen, dann muss ich es auch machen. Ich wünsche euch auch ein paar ruhige Feiertage. Hoffentlich habt ihr alle ein schönes Weihnachtsfest. Es gibt auch Leute, die das nicht haben. Entsprechend vielleicht auch an die denken, auch wenn ihr solche kennt. Nehmt euch gerne ihrer an. Schickt ihnen trotzdem vielleicht eine Nachricht, wie auch immer. Und genießt es einfach mit euren Lieben. Kommt ein bisschen zur Ruhe oder eben auch nicht, denn ab dem 26. sorgen wir dafür, dass ihr schön voll gebrüllt werdet wieder.
Genau so ist es. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Cheers!